Leider gibt es heute wie auch damals manche Menschen, die meinen, es wäre besser, gäbe es keine Sperenzchen. Meinen, was sie meinen, wäre das, was alle denken. Und sie denken, man sollte sehr schnell Grundfreiheiten beschränken.
Bei Biedermanns regiert die Angst. Ohne Überwachung ist ein Affentanz das beste Mittel gegen Quirulanz. Ist volle Kontrolle in unserem Land.
Leider gibt es heute wie auch damals manche Menschen, die meinen, Datenschutz würde die Menschheit nur begrenzen. Wollen keine Devianz und andere Divergenzien. Sie wollen bitte keine Sozialexperimente.
Ja, bei Biedermanns regiert die Angst. Ohne Überwachung gibt's nen Affentanz. Das beste Mittel gegen Quirulanz ist volle Kontrolle in unserem Land.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Services AG. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzbeauftragte tätig und wir berichten monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Heute haben wir eine ganz besonders tolle Folge, denn Cornelius und ich sind heute nicht allein. Wir dürfen heute Dr. Nils Christian Haag begrüßen. Hallo Nils.
Hallo.
Hallo Cornelius.
Hi. Ich stelle kurz Nils vor, weil es ist mein alter, liebgewonnener Chef. Also bis dato würde ich sagen, der beste Chef, den ich je hatte. Aber deswegen ist er auch hier. Sonst würden wir ihn wahrscheinlich nicht einladen.
Ah. Aber wir würden ihn sonst nicht kriegen, Cornelius.
Ah. Wahrscheinlich würden wir ihn sonst nicht kriegen. Problem. Genau. Aber der Nils, der ist ja bei der Intersoft Consulting Services AG Vorstand. Mhm. Und dementsprechend hat der also das, was wofür du jetzt arbeitest, aber im Grunde ist er ja Mitentwickler, würde ich sagen, dieses Geschäfts. Uns ist da, Gott, wo fange ich jetzt an? Also uns, ich muss gestehen, ich habe ja die Seiten gewechselt. Ne? Das wird jetzt alles ein bisschen konfus, aber ich hoffe, den Looping kriege ich wieder hin. Also, pass auf. Also. So, Freunde, also ich war ja bei Intersoft Consulting Services AG. Deswegen wurde ich immer und oft und gerne als externer Datenschutzbeauftragter für Unternehmen bestellt. So, und jetzt habe ich gesagt, jetzt möchte ich mal gucken, wie das denn so als interner Datenschutzbeauftragter ist. Mhm. So, und da geben sich viele Fürs und Widers und das ist ja grundsätzlich eine spannende Thematik irgendwie. Was kann der externe Datenschutzbeauftragte leisten? Was kann der interne Datenschutzbeauftragte leisten? Wo geht's hin? Ne? Wenn ich zum Beispiel, und wir sind ja auch in Beratung, wir sind nicht nur der Boulevard des Datenschutzes, sondern wir sind natürlich auch ein Beratungspodcast.
Klar.
Und eben für alle Zuhörer, die sich fragen, in welche Richtung geht's, kann man ja so ein bisschen ein paar Guidelines an die Hand geben. Irgendwie ist für mich eher geeignet, dass ich ihn extern nehme oder reicht es bei mir auch für einen intern oder brauche ich ihn intern oder brauche ich ihn extern? Brauche ich vielleicht beides? Ein B-Term oder so? Ja, mal gucken.
Ich liebe es, wenn du dir Sachen ausdenkst.
Gut, also okay, ich weiß, ich verhaspel dich auch, je länger ich rede, desto ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Also.
Ach Quatsch, nein, das stimmt ja.
Also nee, deswegen Nils, möchtest du kurz, und vielleicht, das machen wir sowieso viel zu selten im Podcast, möchtest du kurz erklären, was Intersoft Consulting Services als externer Datenschutzbeauftragter macht und warum das so gut ist? Und das ist jetzt keine Fangfrage, sondern das meine ich wirklich.
Sehr schön. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin heute hier sehr gern dabei und freue mich auch sehr über die Vorstellung, lieber Cornelius. Und gleich die Gegenüberstellung intern, extern ist natürlich auch für mich sehr spannend. Vielleicht kurz was zu uns, wobei, ja, ich weiß gar nicht, ob das sonst im Podcast schon hin und wieder gesagt wurde, was wir eigentlich machen, wie wir es machen. Viele kennen es wahrscheinlich. Im Datenschutz sind wir ja im Wesentlichen als externe Datenschutzbeauftragte tätig. Für sehr viele Unternehmen in Deutschland in verschiedensten Größenordnungen. Das war sogar mal ein DAX-Konzern. Das sind häufig aber auch Mittelständler. Das können Startups sein, also in allen möglichen Größen. So dass ich natürlich die Rolle des externen Datenschutzbeauftragten sehr gut kenne und jetzt natürlich auch nur sagen kann, nur der Externe macht natürlich Sinn und alles andere ist natürlich totaler Quatsch, ganz klar. Nein, deshalb, ich habe mir auch überlegt, als ihr zu dem Thema angefragt habt, wie glaubwürdig kann ich denn sein, wenn ich da argumentiere, aber du kannst jetzt ja, Cornelius, wunderbar so ein bisschen die Gegenposition einnehmen, beziehungsweise du kennst ja auch beide Rollen. Und wir sind allerdings ja auch nicht nur als externe Datenschutzbeauftragte tätig, sondern auch durchaus beratend und unterstützen in Projekten auch mal interne, sodass wir auch durchaus die andere Seite kennen und ich auch zu der durchaus was sagen kann. Aber erstmal unsere und das auf Consulting, jedenfalls im Datenschutzbereich, ist so die normale Rolle der externe Datenschutzbeauftragte.
Und vielleicht, was man noch ergänzen kann, also nicht nur, dass du den Bereich also bei Intersoft Consulting ja leitest, führst, verantwortest, sondern du bist ja auch selber externer Datenschutzbeauftragter. Also du bist ja auch im Tagesgeschäft drin, du siehst ja die Aufgaben, du bist ja mittendrin statt nur dabei quasi.
Ja, und vor allen Dingen ja auch nicht nur, ne? Also das ist ja, da kann ICS ja schon das Happy Clappy-Paket anbieten. Also das ist, ne?
Ja. Also ich greife das kurz gerne nochmal auf. Genau, also ursprünglich angefangen habe ich hier ja vor 13 Jahren. Da waren wir noch sehr viel kleiner. Da konnten wir alle an einem großen Tisch sitzen. Und ich habe selber erstmal angefangen, wie macht man denn das am besten als externer Datenschutzbeauftragter und selbst mit den Kollegen, Kolleginnen, die schon da waren, viel erarbeitet und überlegt, wie gehen wir das eigentlich an? Und bin dann halt mehr und mehr so in die Managementrolle gekommen, um eben das Ganze auch eher größer zu denken und zu gucken, wie wir das eben auch toolgestützt und sonst wie machen können. Bin aber der Beratung selbst auch immer treu geblieben, weil ich es auch immer gerne wollte und habe deshalb auch nach wie vor auch eigene Erfahrungen, die ich da sicherlich so reinbringen kann, aber eben auch ganz viel von den inzwischen ja über 50 Kolleginnen und Kollegen, die das jetzt machen bei uns und mit denen wir uns halt sehr viel austauschen auch immer.
Ja. Ja. Gut, nehme ich zur Kenntnis.
Genau, du hast davon gehört, Cornelius, genau.
Ja, genau.
Du hörtest davon. Nein, aber es ist ja auch nochmal ganz wichtig, ich finde immer, ich sag mal als Vorstand reden, also die Blickwinkel sind ja immer auch ein bisschen unterschiedlich und worauf man guckt. Und ich glaube auch, dass es die aktive Arbeit, ich sag mal wirklich beim und am Kunden und die Themen und auch an den Themen dran zu bleiben, das ist schon auch eine Besonderheit, auch bei allen unseren Akteuren, auch im Management. Ich finde das einfach ein wichtiger Punkt. Deswegen wollte ich das einfach mal rausstellen, weil wir sind halt toll, ne? Also kann man ruhig mal sagen. So.
Genau. Ja. Gut, dass du es auch sagst und nicht nur ich, der es vielleicht nicht ganz so glaubwürdig rüberbringen kann aus der Rolle. Nein, aber was man auch dazu ganz klar sagen muss, dass sich, wo wir gerade so über diesen zeitlichen Abriss sind, dass sich diese Rolle auch über die Zeit extrem gewandelt hat, ne? Also spätestens seit der DSGVO ist so eigentlich die Wahrnehmung des DSB auch eine ganz andere geworden. Von, ich sag mal, früher oft lästig und naja, muss man irgendwie machen und brauchen wir das wirklich zu deutlich größerer Bedeutung oder das merken wir eben auch ganz deutlich so an den Feedbacks, dass eben auch viel ernster genommen wird, das Thema insgesamt.
Das ist vielleicht erstmal ein ganz guter Übergang, wenn ich da einmal kurz reingehen kann, also einfach überhaupt erstmal Rolle DSB ganz allgemein, bevor man hier, ich sag mal, Battle of the DPOs startet quasi, ist es ja vielleicht erstmal noch so die Frage, wo kommen wir eigentlich her und das ist ja auch in Deutschland, ich sag mal, ein bisschen besonders. Also wir haben natürlich die DSGVO, die sagt, da gibt's einen Datenschutzbeauftragten. Aber das dann, also die Pflicht, einen zu bestellen, ist in Deutschland besonders geregelt und geht deutlich über die Anforderungen aus der DSGVO erstmal hinaus. Wir haben dann nämlich den Paragraph hier, schlag mich tot, 38 BDSG, also Bundesdatenschutzgesetz. Und da haben wir nochmal eine besondere Regelung, in denen im Prinzip Unternehmen ab 20 Personen, also die regelmäßig automatisiert personenbezogene Daten verarbeiten, da steht da so drinne, dass man eben ein DSB benennen muss. Das ist in anderen Ländern Europa ein bisschen anders. Das heißt also auch die Rolle des DSB, mal neben anderen Besonderheiten, die wir auch noch haben in Deutschland, ist erstmal besonders gestärkt und die Verpflichtung und auch, ich sag mal, der Druck auch für Unternehmen ist da eben nochmal ein ganz anderer in Deutschland, als es vielleicht auch in anderen Ländern der Europäischen Union ist, die im Prinzip ja auch die DSGVO zwar haben, aber vielleicht nicht so zwingend einen DSB brauchen.
Ja, also es ist wirklich ein urdeutsches Thema, würde ich mal sagen. Also auch wenn es jetzt europaweit geregelt ist, das hat sich auch so im Gesetzgebungsprozess ja so entwickelt, dass wir doch durchaus in Deutschland den Datenschutzbeauftragten wirklich beibehalten wollten. Und ich hatte dazu mal eine ganz nette Situation, das war so 2016 rum in unserem Netzwerk, in unserem Privacy Europe Netzwerk, habe ich mit italienischen Kollegen zusammengesessen und die fragten so ein bisschen, ja, dieser Datenschutzbeauftragte, was ist das eigentlich und wie kann denn das sein und so weiter. Dann habe ich das so ein bisschen beschrieben und die haben mich wirklich so ganz ungläubig nur angeschaut und meinten dann so, aber das wäre dann so, als ob man den The Police and the Thief in one person, das kann alles nicht sein. Also das ist quasi jemand im Unternehmen, das Unternehmen selbst kontrolliert, das war für die gar nicht vorstellbar. Also deshalb auch kulturell etwas, glaube ich, was sozusagen in Deutschland vielleicht so ein bisschen näher liegt als in manch anderen.
Ja, okay, interessant. Die Italiener Story kannte ich noch nicht.
Das ist voll gut. Vor allen Dingen, es kommen ja auch so ein bisschen die ganz schlimmen Seiten, die man den Deutschen auch manchmal gerne zuschreibt, ne? Also intern ruhig auch Daten genauer gucken und dass sich das nicht widerspricht und dass das andernorts vielleicht nicht so wäre. Ich habe so gerade meine Nachbarn im inneren Kopf so, die dann auch finden, das Ordnungsamt rufen zu müssen wegen jedem Pups. Das ist so gerade meine Assoziation, die ich habe. Das ist, wir Deutschen können das. So.
Ja, aber also das ist ja ein bisschen deutsches Klischee, ne? Das ist ja so ein bisschen total. Fluch und Segen des Deutschen irgendwie, was du ja auch, würde ich jetzt, also das ist vielleicht nur meine Wahrnehmung, aber was du ja auch durch die Industrie merkst, der Deutsche, der braucht halt 2-3 Jahre länger als die anderen. Aber dann, ne, dann hat er einen Prozess aufgesetzt, Freunde. Dann hat er einen Prozess aufgesetzt und dieser Prozess läuft.
Richtig gründlich.
Genau, richtig gründlich mit aller erforderlichen Gründlichkeit. Da kommt vielleicht dann auch der Datenschutzbeauftragte an sich ein bisschen ins Spiel. Denn das ist jetzt ja auf den ersten Blick, hat der Datenschutzbeauftragte, soll irgendwie die Prozesse überwachen und so. Und damit geht natürlich auch doch ein erhebliches Maß an Dokumentation einher, was jetzt auf den ersten Blick nicht unbedingt einen Mehrwert bringt. Ne? Aber jetzt so 3 years forward und so, dann geht es um Prüfungen und dann soll man gucken, was überhaupt alles passiert und so. Und dann kann der deutsche Datenschutzbeauftragte kann sein Verarbeitungsverzeichnis präsentieren. Und alles ist gut.
Ja, aber diese Rolle ist natürlich auch, und das merkt man natürlich, Unternehmen arbeiten ja auch gerne länderübergreifend und das hat man immer wieder und ich meine, das ist ja auch dann häufig eine gewollte Expansion oder es werden irgendwelche Unternehmen dazu gekauft innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums und dann ist man in Gesprächen und die haben manchmal gar nicht so auf den höchsten Ebenen dann irgendwo überhaupt nur den Datenschutz angesiedelt, geschweige denn einen Datenschutzbeauftragten und ich weiß nicht, die deutsche Muttergesellschaft hat nicht nur einen Datenschutzbeauftragten, sondern in allen Gesellschaften einen Datenschutzkoordinator, weil besser ist. Und das ist natürlich einfach von der Mentalität, auch vom Selbstverständnis im Datenschutz, das ist schon mal ein großer Unterschied. Aber zurück zum Ausgangspunkt, ich wollte ja nur sagen, ist halt wichtig, brauchen wir in Deutschland, geht kein Weg dran vorbei für die allermeisten Unternehmen. Klar, man wollte so ein bisschen die kleinen, also wirklich die Kleinstunternehmen natürlich entlasten, wobei ist natürlich totale Augenwischerei, ne? Weil die müssen natürlich, auch wenn sie nicht 20 Leute haben, müssen Datenschutz auch einhalten und haben sie nicht mal einen Datenschutzbeauftragten, der sich drum kümmert. Ich finde das also, na gut. Anderes Thema, ich erinnere mich an einen Austausch dazu mit Stefan Hansen-Höst, als er gesagt hat, oh, diese Lücken in der DSGVO fällt mir dazu ein. Aber gut, ich würde ja mal vorschlagen, Nils Cornelius, was haltet ihr von? Ich habe ja schon eben eingeläutet zu Battle of the DPOs. Was haltet ihr so von so wie so bei einem Boxkampf? Ich gebe euch immer ein Schlagwort und dann machen wir die Runden. Und dann immer verschiedene Themen, intern versus extern. Was haltet ihr davon? Spontan und so.
Okay, bring it on.
Klar, auf geht's. Auf geht's.
Okay, Round One. Ich bin quasi euer Nummerngirl. Quasi so müsst ihr euch das jetzt vorstellen. So.
Ich weiß nicht.
Round Number One. Wenn eure Kommentare, gibt es keinen Applaus, sondern Lachen von mir. Also ich finde, es könnte schlechter sein. Okay, Round Number One. Cornelius, go. 2 Nachteile vom externen DPO, deiner Meinung nach. Ach ja, und im Übrigen DPO, ne? Data Protection Officer, also Datenschutzbeauftragter.
Nummer 1, man ist natürlich, das ergibt sich ja aus der Natur der Sache, nicht so nah am Unternehmen ran. Man ist nicht so tief drin, man ist wirklich auf die aktive Zuarbeit des Unternehmens angewiesen. Da ist man als interner Datenschutzbeauftragter, auch wenn das die internen Stellen teilweise nicht so gern haben, aber ist man doch näher dran. Also das heißt, ich würde sagen, dass ich dadurch, dass ich nicht darauf angewiesen bin, dass mir jemand das mitteilt, merke ich natürlich sehr viel schneller, wenn es irgendwo hapert. So, das war Nummer 1. So, pass auf. Jetzt kommt's.
Er wischt sich angestrengt die Stirn. Ja, okay. Ich moderiere das mal.
Hängt schon in den Seilen.
Ja, es ist oh schon. Gott, oh Gott,
oh Gott. Ja, Nils, du kommst noch. Pass mal auf. Also pass auf. Nummer 2 ist, dass ich natürlich durch dieses Interne natürlich den Überblick über alle Prozesse habe und auch nicht irgendwie. Das heißt, wenn eine Anfrage von einer Behörde kommt oder es kommt eine Anfrage von einem Betroffenen oder irgend sowas. Das heißt, ich bin natürlich schnell da und kann auch mal schnell Hilfe leisten. Und das heißt, ich kann auch natürlich passgenaue Hilfe leisten, weil es natürlich nur ein Unternehmen ist, was ich berate und ich im Zweifel auch weiß, wie so etwas bearbeiten werden kann oder sollte. Das heißt, ich habe viel weniger Kommunikationsschritte, als das bei einem externen der Fall wäre.
Okay, Nils, das war jetzt schon 2 ordentliche Haken. You go now.
Ja, Nachteile des internen. Also ich würde vor allem an erster Stelle nennen, dass sich ein Vollzeit interner DSB für viele Unternehmen nicht lohnt oder einfach zu groß wäre und dann auf die Gefahr besteht, wenn ich so an einen Mittelständler denke, dass eben jemand sozusagen als Side-Project noch mitmachen muss, ganz viele andere Aufgaben hat und irgendwie auch noch diesen Datenschutzbeauftragten wuppen muss, was dann einmal zeitlich schwierig ist und dann aber vor allem vom Know-how einfach eine echte Herausforderung geworden ist, weil dann, ja, schafft man vielleicht einmal den einwöchigen TÜV-Lehrgang, aber dann darüber hinaus up-to-date zu bleiben, ist dann einfach wahnsinnig schwierig. Und das hätte ich natürlich nicht, wenn ich das als Interne in Vollzeit machen muss, dann kann ich mich genauso fortbilden oder in das Thema reinwachsen, aber viele machen es eben ja doch nur nebenher und dann habe ich einfach erstmal ein fachliches Problem, das wäre so der erste Punkt. Und den zweiten Punkt, den ich sozusagen dann eher als Vorteil jetzt konkret bei uns sehen würde, ist einfach der fachliche Austausch. Also, dass wir selbst jemand wie du, Laura, auch oder wie andere Kollegen bei uns das zwar in Vollzeit auch machen und da super tief drin sind, haben wir trotzdem immer wieder Fragen, die wir selber noch nicht kennen, noch nicht gehört haben, aber dann Input von den anderen bekommen. Und das ist natürlich auch, was wir anderen voraus haben. Wenn ich normalerweise jemand Internes bin und ich bin der Einzige, der Datenschutz macht in einem Unternehmen, habe ich eben keinen, den ich so leicht mal fragen kann. Und das ist, glaube ich, was aus meiner Erfahrung einfach irre viel wert ist. Und ich auch immer wieder selbst auf Fragen stoße, die ich noch auch nach so vielen Jahren noch nicht gehört habe und dann über diesen Austausch sehr dankbar bin. Das ist sozusagen, glaube ich, so der andere große Vorteil, den ich dann beim Externen sehe.
Das kann ich komplett unterstreichen, definitiv. Denn natürlich war das bei ICS im positiven Sinne der Flurfunk. Oder vor Corona noch, als man noch wirklich im Office saß, da hatte man einfach ein Problem. Und sei es, dass man nur sein Problem mal ausgesprochen hat irgendwie und jemand anderem mitgeteilt hat, wie die Sachlage ist und der andere dann seinen Input gibt, mal gut, mal weniger gut, aber dass man zumindest dieses Problem mal eruiert hat. Da bin ich natürlich als Interner, der natürlich allein mit diesem Thema erstmal beauftragt ist, es sei denn, ich bin ein DAX-Konzern, der ein ganzes Datenschutzteam mittlerweile hat oder sowas,
klar,
bin ich natürlich da erstmal ein bisschen allein gelassen. Da muss ich erstmal das Köpfle anstrengen.
Cornelius, ich sag's ja nicht gerne, aber wenn du jetzt Argumente auch noch unterstützt, dann muss ja, diese erste Runde eindeutig an Nils gehen, was soll ich sagen?
Ich wollte es aber gerade sagen.
Also weiß ich nicht, also wenn er einen guten Punkt bringt, da hat er verdient, okay. Freunde. Also so. Also.
Okay, okay. Fair Play und so. Okay, verstehe ich.
Ja, also aber dann kann ich ja gleich im nächsten Zug ein Downside bringen.
Okay. Warte mal, sind wir jetzt schon in, soll ich jetzt Round 2 einleuchten?
Achso, das heißt, kommt noch.
Wir sind, ich okay, bin noch, sind ich noch hab, Round, also das ist, ja, wir sind, ja, klar.
Okay, alles klar. Entschuldigung, dann behalte ich mir das für mein Schlussplädoyer.
Ich will jetzt einfach zweite Runde einläuten und würde sagen, zwei unschlagbare Vorteile des externen DSB. Nils, you go. Cornelius, muss ich jetzt ein bisschen.
Ich habe dir ja eben eigentlich schon mit den Nach- und Vorteilen, also der Nachteil auf dem einen ist ja der Vorteil des anderen, die eigentlich schon so genannt des fachlichen Austausches. Ich würde darüber hinaus mal sagen, dass der eigentliche Vorteil des internen DSB, der definitiv darin liegt, intern näher dran zu sein und näher an den Prozessen zu sein, insofern für den externen natürlich auch aufgewogen werden kann, wenn man eben die passenden Leute im Unternehmen hat. Aber das ist natürlich auch gleichzeitig eine Anforderung, ne? Das ist auch ganz klar und ist jetzt eigentlich auch wieder natürlich ein Punkt, wo ich vielleicht dann auch Fairplay-mäßig deinen Punkt, Cornelius, nochmal unterstreichen würde. Wir haben ja oft auch die Situation, dass wir als Externe beauftragt werden und die Unternehmen dann denken, damit ist das Thema vom Tisch und ihr extern kümmert euch jetzt mal bitte schön. Wir haben damit nichts mehr zu tun. Das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, wir sind ja auch immer auf internen Support angewiesen und auch an die Unterstützung. Aber um das jetzt vielleicht als Argument zu mir wieder umzudrehen, ist, es geht eben auch, ne? Also wir haben die unterschiedlichsten Anbindungen in unterschiedlichsten Abteilungen, sei es durch Koordinatoren oder andere, die uns da stark unterstützen. Und das ist auch immer sehr unterschiedlich, wie da der Bedarf ist und wie das dann auch umgesetzt wird. Aber wenn ich jetzt, ich drehe das Ganze jetzt leider ein bisschen um, aber wenn ich jetzt noch einen nachsetzen will, was eher doch ein Nachteil sozusagen beim Internen sein mag, ist es eben oft auch ein Interessenkonflikt. Also ich habe beim Internen ja oft das Problem, dass ich vielleicht intern jemand Geeignetes hätte, aber immer wieder in diese Konfliktsituation kommt, eigentlich müsste ich mich jetzt selbst kontrollieren. Also der Klassiker ist so der IT-Leiter, der dann da benannt wird und diese Rolle übernehmen soll, was ja irgendwie vom Know-how auch gar nicht so blöd ist, weil die oft eben auch einfach super Wissen haben, auch was IT-Sicherheit und sonst wie angeht, aber dann eben sehr viel in die Situation kommen, dass sie sich selbst kontrollieren können. Also das ist dann eher noch ein Negativpunkt sozusagen für den Intern vielleicht an der Stelle.
Ja, das stimmt und ich meine, ich will jetzt ja nicht die ganze Zeit euch zugute reden irgendwie, aber das ist natürlich, als Externer ist es sehr viel, doof gesagt, sehr viel einfacher, die Scheiße anzusprechen.
Ja?
Ja, klar.
Ne? Weil es ist so, wenn du aber intern bist irgendwie, dann warst du vorher mit dem bei der Firmenfeier und ihr habt euch ganz gut verstanden und was weiß ich irgendwie. Also das heißt, du bist ja in einem internen Gefüge, in einem internen Universum irgendwie. Und da ist es dein Job, ja, dir nicht unbedingt Freunde zu machen, sondern das durchzusetzen, was auch nicht immer unbedingt im Interesse des Unternehmens ist. Also kann das zumindest als Interner fordernder sein als Externer.
Das ist hier so viel Fairplay. Ne? Ich versuche euch hier aufzuwiegeln, ja. Ne? Und ja. Ich versuche echt mein Bestes. Ich habe das Gefühl, ich scheitere total. Aber gut, ich meine, Kern der Folge soll ja sein, das so alles zu beleuchten. Deswegen, so schlecht finde ich das gar nicht. Runde 3 wäre das Schlagwort Fachkunde des Datenschutzbeauftragten. Seht ihr da irgendjemand im Vortrag? Oh, ich weiß gar nicht, ob Cornelius noch bei uns ist. Das ist gar nicht schlimm. Dann würde ich einfach Nils den Vortritt lassen, weil schließlich ist er ja auch Gast.
Ja, also Fachkunde.
Vielleicht kannst du auch kurz erklären, wo kommt denn das her, so dass unsere Zuhörer wissen, warum bringe ich das überhaupt, sonst mache ich das immer, bin immer der Erklärbär. Aber die Rolle gebe ich auch gerne mal ab. Das ist jetzt, da bin ich auch nicht so traurig.
Ja, sehr schön. Nee, also Fachkunde ist ja eine Anforderung aus der DSGVO, die an den Datenschutzbeauftragten gestellt wird. Ich muss mal direkt reingucken, ist das in dem 38 geregelt? Jedenfalls sind es insgesamt Anforderungen, die jetzt nicht genauer im Gesetz ausgeführt werden, was denn nun Fachkunde heißt, aber man muss die notwendigen Kenntnisse natürlich im Gesetz haben, aber auch auf technischer Seite. Also man muss sozusagen sowohl rechtlich als auch technisch das entsprechende Know-how haben, um die Anforderungen der DSGVO dazu eben bestmöglich beraten zu können. Und wie wir es bei uns nennen, zumindest als externe Berater, nennen wir immer noch so die Beraterfähigkeiten dazu, die ich mindestens genauso wichtig finde, die aber ein Interner genauso haben muss. Mhm. Nämlich, wie helfe ich denn den Leuten am besten weiter und wie bringe ich denen eine Lösung und wie gehe ich auf die verschiedenen Bedürfnisse von denen ein? Wie verstehe ich die erstmal am besten? Ja, da kann ich sozusagen den besten theoretischen Aufsatz verfassen, aber wenn diejenigen, die mit da was mit anfangen wollen, das nicht verstehen, ist auch nicht geholfen. Also insofern würde ich die drei Anforderungen so als wesentlich voraussetzen und auch da habe ich auf jeden Fall als Externer, als sozusagen als Datenschutzprofi natürlich immer gegenüber denjenigen einen riesen Vorteil, die das nur teilzeitmäßig machen. Alle, die das in Abteilungen in Vollzeit machen, die können natürlich, die sind genauso gut und da gibt's super viele sehr gute. Aber eben auch da, bis sich ein Vollzeit-DSB lohnt, da brauche ich schon eine gewisse Größe und das sind dann eben gar nicht so viele Unternehmen am Ende. Deshalb ist das generell, glaube ich, ein Vorteil, den ich schon auch eher bei den Externen sehen würde.
Also ich glaube, die Kompetenzen, die ein Datenschutzbeauftragter mitbringen muss, also ich meine, das klang ja auch eben bei Cornelius schon an und auch bei dir auch. Man hat ja auch eben Konfliktsituationen oder gegebenenfalls widerstreitende Interessen zumindest. Ich sag mal betriebliche oder wirtschaftliche Unternehmensinteresse, die gegebenenfalls auch datenschutzrechtlichen Vorgaben ja ein Stück weit vielleicht auch entgegenstehen. Cornelius, das Stichwort ist, du warst gerade kurz weg und liebe Zuhörer, ne, uns hat das Internet ein bisschen zerschossen hier, aber ich hoffe, Cornelius ist wieder voll dabei. Die neue Runde ist eingeläutet. Nils hat schon so ein bisschen was gesagt. Stichwort ist Fachkunde. Da hatten jetzt eben ganz kurz gesagt, ja, die braucht man halt. So oder egal in welcher Rolle und wer das Teilzeit macht, ist schwierig. Was denkst du denn?
Ja. Ja. Ja.
Ja.
Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube, dass
ich würde jedenfalls noch einen Punkt dazu ergänzen, zu dem auch, was du gerade noch sagtest, Laura, also auf die Bedürfnisse einzugehen der einzelnen Leute. Ich habe gerade heute mit einer Kollegin gesprochen, schönen Gruß an Bianca, die mir auch geschildert hat, ja, wie oft man überhaupt erstmal quasi mit den Leuten reden muss, um erstmal Zugang zu bekommen für das Thema. Also, dass die überhaupt auch erkennen, dass es etwas auch wichtig ist und das auch annehmen, was man als Rat gibt. Und das sind alles auch Fähigkeiten, die auch übers Fachliche jedenfalls deutlich hinausgehen.
Mhm. Was natürlich wieder für den internen DSB spricht.
Weil er mehr Kaffee trinken kann mit den.
Genau, mit denen kann ich da Bierchen. Zwischen den Türen einfach mal reden. Ja. Sag ich mir jetzt hier.
Ja, ist ein Punkt.
Komm mal her. Jetzt.
Ist ein Punkt.
Das mit diesen Werbemails, das können wir doch anders machen. Komm, Freunde.
Ja. Wobei, das ist nicht von der Hand zu weisen. Ich bin ja auch ab und zu in der Rolle eines Beratenden, also für einen internen DSB und komme dazu. Das ist ja auch so der Gedanke, sich vielleicht auch noch ein bisschen Expertise mit dazu zu holen oder auch einfach so das Argument der externe Unterstützer, das ist vielleicht manchmal auch so ein Argument intern dann auf jeden Fall. Und da kriege ich das oft mit. Also einer meiner Lieblingsinternen DSB, also neben dir natürlich, Cornelius, ist ja klar, der erzählt mir das dann auch einfach genauso. Der sagt dann so, ach na ja, und dann schnappe ich mir den und dann trinken wir erstmal einen Kaffee und da reden wir da erstmal drüber. Und das ist nicht ganz so von der Hand zu weisen. Also der externe DSB DSP kann auch natürlich vor Ort sein, in Teilen jeweils, aber nie so wie ein vollzeitinterner DSP. Das kann man überhaupt nicht leisten.
Eine kurze Frage von mir an euch, aber jetzt gehe ich mal kurz in die Schiedsrichterrolle. Aber was meint ihr Betriebsrat und Unternehmensseite? Also meine Erfahrung war oft eine sehr positive, dass man als externer DSP da eine ganz gute neutrale Vermittlerrolle einnehmen konnte, aber ich habe jetzt auch nicht die eines internen gemacht, der kann da vielleicht auch reinkommen. Ich meine, da könnte man vielleicht auch eher sagen, der will sich jetzt nicht so gerne da unbeliebt machen, aber wie seht ihr das?
Habe ich beides schon erlebt, sowohl in die eine als auch die andere Richtung. Ich habe schon erlebt, dass interne DSB unglaublich gut positioniert waren im Betriebsrat, vertrauensvolle Zusammenarbeit und auch, also respektvoll und vertrauensvoll, ganz, ganz klasse und gut auch fürs Unternehmen, aber auch die Situation gehabt, dass man als Externer dazugeholt wurde, als externer DSB, auch vielleicht in der Hoffnung, jemand Neutrales reinzubringen und weil eben auch Verhältnisse zwischen Arbeitgebern und Betriebsrat auch sehr unterschiedlich sind, das Einbringen eines externen Datenschutzbeauftragten als Power-Move von der Arbeitgeberseite gesehen wurde. Auch schon erlebt und dass das bemakelt war, also dass ursprüngliche Ziel quasi gar nicht erst erreicht werden konnte, weil natürlich der Arbeitgeber derjenige ist, aus Sicht auch des Betriebsrats, der ja im Regelfall den externen DSP einkauft. Muss man sich ja auch nichts vormachen, dass der externe DSP unabhängig sein muss und letztendlich frei sein muss in seiner Arbeit und dass das gesetzlich garantiert ist, ja, das interessiert dann im Zweifel gar nicht, wenn vielleicht das Vertrauensverhältnis nicht da ist, da hilft das eine weniger. Also genauso so meine Erfahrung.
Das würde ich sagen, das ist ja von, also ich glaube, da nimmt sich intern und extern nicht viel.
Genau.
Aber da kommt es sehr viel auf, auch da ja auf persönliche Kommunikation an. Wie kommuniziert man, wie transparent ist man auch miteinander? Das habe ich bei ICS im sehr positiven wie auch im ausbaufähigen erlebt. Also, dass ich da Betriebsräte hatte, mit denen das super gut zusammengeklappt hat, weil man mit denen gemeinsame Lösungen gefunden hatte. Und andere Betriebsräte, wo die Kommunikation einfach grundsätzlich schwieriger war. Aber das ist natürlich auch immer nur ein persönlicher Eindruck. Und mein persönlicher Eindruck war manchmal, dass da ein Misstrauen besteht in einer gewissen Weise. Weil man natürlich von der Geschäftsführung quasi eingekauft ist. Aber das kann intern wie extern sein. Das kommt dann wirklich auf die, unabhängig davon, ob man intern oder extern ist, auf die Person des Datenschutzbeauftragten an und auf die Personen des Betriebsrates, wie gut man das zusammen machen kann. Ich glaube, es gab auch zu Anfang der DSGVO, irgendwie gab es ja auch doch die Diskussion oder grundsätzliche Diskussion, ob denn der Datenschutzbeauftragte nicht originäre Aufgaben des Betriebsrates erledigt oder ob das nicht ein Teil davon ist irgendwie und ob deswegen eigentlich sowieso Betriebsrat und Datenschutzbeauftragter Hand in Hand nebenher laufen müssten, weil sie gleiche Interessen haben.
Mhm.
Das ist ja de facto nicht so, weil das ganze Selbstverständnis auf völlig anderen gesetzlichen Grundlagen natürlich beruht.
Absolut.
Und weil man als Datenschutzbeauftragter, also den Arbeiter an sich, würde ich jetzt mal sagen, oder den Beschäftigten an sich im Blick hat, aber natürlich nicht als Arbeitnehmer,
ja,
sondern als Betroffenen. Und das macht schon einen Unterschied, für mich zumindest.
Also ich habe auch schon die Situation gehabt, klassische Situationen, im DSB arbeitet mit einem Betriebsrat zusammen, zum Beispiel irgendein Tool soll eingeführt werden, irgendein technisch, also so, und dann kommt ein neues Tool, so, und der Betriebsrat hat Mitbestimmung und ich werde befragt als Datenschutzbeauftragter, so, wie sehen Sie denn das aus datenschutzrechtlicher Sicht? Und ich bin gesagt, nö, können Sie machen, das und das müssen wir berücksichtigen, das und das müssen wir vielleicht noch machen, aber grundsätzlich geht das. Und der Betriebsrat trotzdem aufgrund anderer Erwägungen, die sich dann eher begründen aus den Aufgaben aus dem Betriebsverfassungsrecht und den Bedürfnissen, die sie bei den Arbeitnehmern sehen, sich trotzdem dagegen entschieden haben. Unabhängig, ob ich sage, dass der Datenschutz wäre okay damit, in Anführungsstrichen. So, das ist eben, weil die Rollen doch anders sind und auch der Blickwinkel. Es gibt Überschneidungen. Gerade bei der Einführung eben solcher Tools, das ist so ein Klassiker, da arbeitet man gerne dann auch mehr mit dem BR zusammen, anderer Stellen auch, aber das ist so ein Klassiker jedenfalls in meiner Tätigkeit und das heißt noch lange nicht, dass man zum gleichen Ergebnis kommen muss, beziehungsweise die haben jetzt nicht gesagt, das, was ich gesagt habe, hat nicht gestimmt oder war nicht eine andere Meinung, aber es ist nicht unbedingt so, dass das dann kriegsentscheidend ist für sie, also ist vielleicht jetzt eine schlechte Wortwahl, entscheidungserheblich, so, Punkt.
Genau. Ja, aber ich würde das aber genauso unterstreichen, dass man eben aus der DSB-Rolle eher auch so schaut, was rechtlich vertretbar ist und das ist aus meiner Sicht auch ein bisschen breiter, also da sind ist die Bandbreite ein bisschen größer und der Betriebsrat hat dann durchaus auch die Möglichkeit, das durchaus ein bisschen strenger noch aus seiner Warte zu sehen, je nachdem, was auch zur Unternehmenskultur passt. Deshalb bietet man da oft auch vielleicht als DSB verschiedene Varianten an und da muss man eben gucken, was der Betriebsrat auch mitgehen will. Ja.
Ich hätte dann noch eine heiße nächste Runde für euch. Habt ihr noch Kraft oder ist schon, seid ihr kurz vorm K.O.? Geht noch.
Ja, los, letzte Runde, Final Round.
Okay, dann so ein ganz großer Dreh- und Angelpunkt im intern versus extern. Kündigungsschutz. Ich kann nicht anders, das muss ich bringen. Beim DSB ist eine besondere Situation, gab es gerade auch wieder eine Entscheidung vom EuGH, nicht vor allzu langer Zeit. So, ich würde da einfach mal Cornelius den Vortritt geben. You go!
Weiß nicht, da ist Deutschland, glaube ich, nochmal weitergegangen,
yep.
als es eigentlich von der DSGVO irgendwie gefordert wurde. Mhm. Dementsprechend wurde das auch vom EuGH überprüft, ob man denn wirklich so strengen Kündigungsschutz wirklich anbringen darf und kann. Das ist jetzt einfach so, ne? Bisher gibt es da, also offensichtlich hat der EuGH da keine Probleme mit gehabt. Aber dem lässt sich natürlich vorbeugen in gewisser Form, ne? Also das heißt, ich kann auch, wenn ich einen internen Datenschutzbeauftragten bestelle, dann kann ich diese Stelle oder diese Funktion ja durchaus befristen. Ne? Das ist im rechtlich Zulässigen und das ist jetzt auch nicht, würde ich mal sagen, nicht ausgeschlossen. Kann mich natürlich als Unternehmen, lege ich mich ein Stück weit mehr fest. Aber da ist ja der DSB auch nicht der Einzige, der ein Sonderkündigungsrecht innerhalb eines Betriebes hat.
Vielleicht für alle Zuhörer, die jetzt da sagen, okay, was haben die jetzt für ein Fass aufgemacht? Worum geht es jetzt hier eigentlich? Ganz kurz für alle, die es nicht wissen. Der DSB genießt eben einen ganz besonderen Kündigungsschutz. Das ist eine Besonderheit im deutschen Recht. Cornelius sagt es eben schon. Ist geregelt in § 6 BDSG. In Absatz 4 findet sich, das ist wirklich eine Besonderheit. Urteil, auf das wir Bezug genommen haben, verlinken wir natürlich wieder in unseren Shownotes für euch. Dann könnt ihr nochmal nachlesen. Aber der Gedanke ist hier gewesen, die DSGVO sieht das so nicht vor. Im deutschen Recht ist das so gesehen. Da gab es einen schicken Fall zu mit eben einer DSB, die gekündigt wurde und so weiter, wurde überprüft bis zum Bundesarbeitsgericht und die haben eine Vorlagefrage gemacht. Das haben wir euch alle schon mal ganz, ganz intensiv erklärt, wie das so ist mit den Vorlagefragen. War hier ähnlich und dann hat der EuGH gesagt, nee, was die dann ist in Ordnung, Kündigungsschutz des DSB, so wie es im BDSG vorgesehen ist, ist in Ordnung. Nur so ganz kurz nochmal für alle. Mini-Durchlauf, was da eigentlich los ist. So, und jetzt will ich einfach sagen, da ja dieser Kündigungsschutz für den internen Datenschutzbeauftragten gilt, da könnte man jetzt einfach mal vermuten, hatten jetzt vielleicht noch richtig gute Argumente für den externen Datenschutzbeauftragten dann.
Naja, also wenn ich es jetzt aus Unternehmenssicht sehen will, habe ich natürlich aus Unternehmenssicht deutlich mehr Flexibilität dann beim externen, da ich diesen besonderen Kündigungsschutz nicht beachten muss. Auf der anderen Seite sagen auch die Aufsichtsbehörden, dass ich bei der Benennung eines externen DSB auch eine gewisse Dauer vorsehen muss für die Benennung, also für die dann auch vertraglich festgeschrieben sein sollte, um eben auch zumindest über so eine Fristenregelung eine gewisse Unabhängigkeit zu schaffen, weil darum geht es ja letztendlich, dass ich nicht als Unternehmen mir einen externen DSB einfach nehmen kann und den wechsle ich einfach jeden Monat, so wie es mir lieb ist, oder wenn der mir einmal irgendwie zu streng kommt, dann nehme ich halt den nächsten. Das ist so natürlich so die Grundidee, aber am Ende schafft es natürlich schon, das muss man ganz klar sagen, deutlich flexiblere Lösungen, die dann mit dem externen DSB einhergehen und dies für viele Unternehmen dann tatsächlich auch ein Argument ist, diesen Weg dann auch einzuschlagen.
Die Unabhängigkeit ist natürlich auch genauso beim internen DSB der Hintergrund. Natürlich soll der ja auch agieren können und jetzt nicht sagen müssen, oh, ich vertrete jetzt vielleicht eine unangenehme Meinung, die will vielleicht quasi meinen Geschäftsführer nicht hören und das sage ich nicht, weil im Zweifel kickt der mich halt raus. Das ist ja, der Gedanke ist beim internen ja genau der gleiche und das soll natürlich auch ein Gleichlauf sein. Okay, also ich finde, Männers, das war sehr ausgeglichen. Also das wäre, ich wüsste gar nicht, also es wäre, wenn dann nur ein Sieg nach Punkten und ich habe nicht mitgezählt. Also würde ich sagen, unentschieden gab es noch nie beim Boxen. Ich sag jetzt einfach, es ist so und würde einfach sagen, letzte Runde. Cornelius, du wolltest doch noch so ein Plädoyer halten, erinnere ich von vorhin. Und hättest noch so super tolle, wichtige Sachen.
Ein Plädoyer.
Ja, ich würde sagen, das wäre jetzt genau der Zeitpunkt.
So. Wenn man extern berät, dann kann man ja auch nur, also, und das ist jetzt kein Für und Wider, sondern eher eine Feststellung, die ich kennengelernt habe, dann ist man ja von Informationen abhängig, die einem der Kunde liefert. Also das heißt, der Kunde schreibt mir eine kurze E-Mail und sagt so, Freunde, ich möchte das und das Verfahren durchführen. Was muss ich dabei beachten? So, ich habe den Dienstleister und ich habe das und die personenbezogene Daten muss ich verarbeiten. Das und das möchte ich machen. Was muss ich beachten? Und da sage ich, wie es als Externe auch mein Job ist, sage ich, ja, alles klar. Also das heißt, Sie haben hier einen Drittlandtransfer, deswegen müssen Sie noch irgendwelche Standardvertragsklauseln. Das reicht aber im Zweifel nicht. Also da ist ein gewisses Risiko geboten. Sie müssen das Verfahrensverzeichnis anlegen. Haben Sie überhaupt schon eine Löschfrist definiert etc.? Also das heißt, ich gehe im grundsätzlich das einzige, das datenschutzrechtliche Hopplehopp gehe ich durch und kann natürlich auch nur aufgrund der Informationen, die ich habe, entsprechend beraten. Da habe ich natürlich als Interne eine sehr viel größere Gestaltungsmöglichkeit. Denn da kann ich natürlich kurz mal anrufen oder mich mit dem zusammen an seinen Rechner setzen und sagen so, jetzt zeig mir mal, was du machst. Und nachher stellt sich raus, das mag vielleicht ein Drittlandtransfer sein oder im Zweifel nicht mal, weil sich rausstellt, dass die Daten doch intern irgendwie gespeichert werden oder innerhalb der EU. Und da gibt es vielleicht einen problematischen Subdienstleister, aber da werden vielleicht nur irgendwelche Metadaten, was weiß ich, irgendwie übertragen. Also das heißt, ich kann es sehr viel besser einschätzen, wie sensibel wir gerade hier sind. Also das heißt, ich sage nicht so, Sie müssen aufpassen, Drittlandtransfer oder irgend sowas, sondern ich kann, und das ist vielleicht dann auch mein pragmatischer Ansatz, wo ich sage, naja, wenn wir hier über sensibelste Beschäftigtendaten reden, dann sollten wir das vielleicht mit dem Drittlandtransfer sein lassen. Aber wenn es hier einfach um Tools geht, wo sich, und das ist meine persönliche Meinung, wenn sich irgendjemand einfach nur um dieses Tool zu nutzen, und dieses Tool selber verarbeitet keine personenbezogenen Daten, aber ich als Beschäftigter nutze dieses Tool, dann habe ich da, was die Sensibilität angeht, habe ich da zumindest ein anderes Gefühl dabei. Das ist nicht, also doch, in den meisten Fällen ist das auch rechtlich auch darstellbar, aber grundsätzlich denke ich, es macht für mich doch einen großen Unterschied, ob ich alle meine beschäftigten Daten irgendwo in den USA sitzen haben oder ob ich 30 Mitarbeiter, die irgendein Zeichentool oder irgend sowas, was als Software as a Service nur in den USA genutzt wird und wo dementsprechend auch nur die E-Mail-Adresse verarbeitet wird und die Leistung an sich, habe ich persönlich weniger Bauchschmerzen damit. Aber das ist sehr viel zeitintensiver, das als Externer also so das Gefühl dafür zu haben, wie, was mache ich denn jetzt? Also so, weil, oh, ich sehe einen Drittlandtransfer, oh, schwierig, Freunde. Da kann ich erstmal meinen Sermon runterlesen und sagen, was für Probleme das ist. Aber im Nachhinein ist es vielleicht in dem Fall gar nicht so angebracht, so diese Drittlandtransfer-Problematik irgendwie in den Raum zu schmeißen. Aber das wäre jetzt so mein Gefühl oder mein, wo ich sage, dass da glaube ich, da hat man das Ohr mehr an der Schiene.
Okay, ja, bottom line, dichter an den Infos, schneller an den Infos, detaillierter an den Infos. Das höre ich so raus.
Ja, okay, ja. Okay. Können wir so stehen lassen.
Nils, dein Schlussplädoyer für den externen Datenschutzbeauftragten.
Ja, also vor allem der Austausch, die vielen neuen Ideen. Und ich würde mal sagen, das vielleicht weniger im eigenen Saft schmoren, was von außen deutlich leichter fällt. Aber auch da will ich jetzt die Internen gar nicht zu schlecht reden. Also ich würde es da eher als Möglichkeit sehen, für Interne punktuell im Zweifel eher Unterstützung von Externen zuzuziehen, was ja auch sehr gut klappt. Also um jetzt mal aus dieser Battle-Situation dann doch am Ende noch ein bisschen rauszukommen, weil auch genau das funktioniert ja bei uns genauso gut, wo man Interne hat, die so ihr gewisses Programm machen können und die dann aber für Spezialthemen zu Microsoft 365 oder sonst wie dann Unterstützung von uns dazu und was halt genauso super funktioniert und wo man dann vielleicht das Beste aus beiden Welten machen kann, um das jetzt mal so ganz persönlich noch zusammenzubringen, weil Cornelius, dein Punkt, das näher dran zu sein, das ist natürlich ein total wichtiger Punkt, ne? Und den braucht man eben auch als Externer. Und deshalb kann aber auch so dieser rein beratende Aspekt durch Externe auch sehr gut dazukommen. Insofern, glaube ich, kann man beides sehr gut auch kombinieren.
So versöhnlich. Es ist so, Oh, wie schön, voll oder? Happy Clappy Show wieder.
Ich das noch ganz kurz.
Ich super.
Oh, jetzt noch ein Tiefschlag jetzt hier von der Seite.
Komm, nee, kein Tiefschlag. Nee, ich fand das irgendwie so nur reüssieren, weil das ja wirklich sehr interessant ist. Denn ich finde so auf der intern hast du auf jeden Fall immer das Risiko, dass du zu nah am Unternehmen bist, ne? Und wenn jeder auf dich die ganze Zeit einredet irgendwie, dann sagst du irgendwann so, wisst ihr was, Leute? Jawohl, die Prozesse passen irgendwie, ne? Also das heißt, du musst ständig aufpassen. Alle reden auf dich ein und sagen das und das und das und du hast niemanden, der dir auf die Schulter klopft und sagt, nee, Freundchen, ist gut, was du machst. Mhm. Extern aber ist es genau das gleiche Problem. Da klopfen dir nur Leute auf die Schulter. Also da bist du ja sehr viel mehr in dieser Datenschutzbubble und findest es absurd, wie sich Unternehmen teilweise nicht an Datenschutz halten kann oder warum die so bräsig sind irgendwie, weil es da einfach auch dann andere Interessen gibt. Also deswegen, mein Plädoyer ist eigentlich, man bräuchte so einen Twitter eigentlich. Man bräuchte nicht den internen oder externen, sondern den binternen, externen. externen Datenschutzbeauftragten.
Ja, also dieses, was du sagst, Cody, das kann ich auch gut nachvollziehen, dass du nicht so dieses, wenn ich interner bin, sind mir vielleicht die Sachen noch ein bisschen, sag mal, wichtiger oder mir ist noch Sachen auch wirklich durchzuziehen und dass sie auch umgesetzt werden, kann ich dann durchaus verstehen, dass man als interner dann manchmal noch mehr Worth sozusagen hat, als ein externer, der sagt, told you so, macht, was ihr wollt. In so eine Rolle kommt man vielleicht als externer leichter rein, ne? Das ist jetzt wieder eigentlich eher aus Sicht des Datenschutzes ein Pro-Argument für einen intern. Und genauso ist man aber vielleicht dann auch eher abgelenkt von so zu viel Nähe, ne? Oder wo ich dann als externer vielleicht mehr so eine neutral bewertende Stellung reinnehmen kann. Also es hat auch da für und wieder, würde ich mal sagen, so diese Nähe vielleicht dann zu einzelnen Abteilungen oder jemand, den man besonders mag oder was auch immer.
Ja, es ist ein interessanter Denkprozess. Wenn ich quasi intern bin, dann bin das ja auch nur ich, ne? Und dementsprechend kann ich mir natürlich auch alle möglichen Schreckensszenarien irgendwie ausmalen. In dem Sinne, wenn ich sage, so, okay, alles klar, das ist ein schwieriger Prozess. Wenn ich den jetzt hier durchgehen lasse, Freunde, und dann kommt die Aufsichtsbehörde und dann brennt der Baum irgendwie und so. Und dann gucken alle auf mich und sagen, na Freundchen, was hast du denn da freigegeben? Da ist man natürlich so ein bisschen als Externer, ist man ein bisschen, ne, da sage ich halt so, nee, pass auf, ich habe euch gewarnt. Und dementsprechend ist man auch, glaube ich, und das bin vielleicht auch wieder nur ich, aber deswegen ist man emotional nicht so involviert.
Würdest du das als positiver oder negativer Aspekt sehen?
Das stelle ich einfach mal fest.
Ja.
Nee, also ich glaube, das hat beides seine Vor- und Nachteile, ja. Ne? Wenn ich intern bin und an diesen Prozessen beteiligt bin und entsprechend ja auch irgendwie meine Mitarbeiter oder meine Kunden in dem Sinne irgendwie an diesem Prozess beteiligt sind und unter diesem Prozess zu leiden haben oder nicht zu leiden haben, um es mal so zu sagen, ne? Also das heißt, aber dementsprechend geht es mir ja sehr viel näher, als wenn ich als externer Datenschutzbeauftragter einfach sage, Freunde, das solltet ihr so und so nicht machen. Also ich glaube, das ist, glaube ich, eher die, wahrscheinlich einfach nur ein emotionaler, interner Aspekt von mir. Und das liegt vielleicht auch näher am Prozess sein. Ne? Dass ich als Externer einfach sage, ja, also passt auf, Freunde, meiner Meinung nach dürft ihr das nicht machen, aber beachtet mal das und beachtet mal das und beachtet mal das, dann denke ich, dann können wir das datenschutzkonform hinkriegen. Das kann ich als Interner genauso machen, auf jeden Fall, aber trotzdem fühle ich mich, keine Ahnung, ich rede mich hier um Kopf und Fragen, aber es ist mein internes Gefühl, dass ich fühle mich dem Prozess näher verbunden. Ich sage so etwas nicht so leichtfertig, wie ich es als externer Datenschutzbeauftragter im Zweifel tun würde.
Boah. Nee, aber Nähe, ich finde das total nachvollziehbar. Nähe ist natürlich unterschiedlich. Also ich meine, es gibt sicherlich externe Datenschutzbeauftragte, die sehr, sehr stark in Unternehmen integriert sind und sich auch dann Zugehörigkeitsgefühl haben und auch immer das Unternehmen vielleicht auch wirklich richtig gut kennen. Aber es gibt auch sicherlich Situationen, da würde ich sagen, ein Interner ist deutlich näher dran. Auch an den Menschen und an den Prozessen und vielleicht auch anders involviert, emotional investiert, dass das Unternehmen vielleicht auch erfolgreich ist oder die Risiken fürs Unternehmen nochmal anders einschätzt, weil es ja das Arbeitszuhause ist.
Ja, im Positiven wie im Negativen, ne? Du kannst im Positiven du gestalten, ja. Und kannst was sagen und kannst sagen, so und so läuft es. Im Negativen bist du natürlich auch, und es ist ja was anderes, wenn du einmal im Monat vorbeikommst oder alle zwei Wochen mal vorbeikommst oder mittlerweile einfach gar nicht mehr vorbeikommst, sondern nur noch Remote-Beratung machst. Es ist ja was anderes, als wenn, der Simon kommt in der Pause zu dir und sagt so, Cornelius, ich habe hier den Prozess, ich würde den so gerne durchspringen. Da bin ich ja natürlich anders involviert, als wenn der Simon mir eine E-Mail schreibt und sagt, sehr geehrter von Kramm.
Ja, na klar.
Ja, genau. Da wir wollen, folgender Prozess ist geplant. Da kann ich ja sehr viel objektiver darauf reagieren.
Du, aber das mit der Nähe ist Fluch und Segen zugleich. Es gibt auch interne Datenschutzbeauftragte, die mir gesagt haben, die wollen dann Outside Counsel haben und sagen, wir möchten es gern, weil das hat eine andere Tragweite auch im Unternehmen, weil es ja von außen kommt. Auch das kann ein Näheproblem sein, ein Interner das sagt, der schwer oder schwerer gehört wird, weil er so nah dran ist, auch an den Menschen. Also auch das ist schon erlebt. Also Nähe ist, glaube ich, ja, ich glaube, das ist echt Fluch und Segen, gerade beim Intern.
Absolut. Und ich meine, aber das ist ja auch etwas, was ICS ja auch mittlerweile macht, sind ja auch diese projektbezogenen Beratungen. Ne? Absolut, denke ich, genau, genau aus dem Hintergrund ja auch passieren, dass der Datenschutzbeauftragte vielleicht einfach sagt, Freunde, das ist wichtig, das Projekt, aber ich brauche da jemand Externes, der mir den Beratungs-, also das Backup vielleicht auch einfach gibt, der mir im Grunde das bestätigt, was ich sowieso seit Jahren predige.
Ja, das aber auch, weil Projekte vielleicht sehr komplex sind, technische Herausforderungen noch mit reinspielen. Das ist ja sowieso das Dauerspannungsfeld im Datenschutz und man dann vielleicht sagt, okay, es ist nicht nur irgendwie Rückendeckung, die man sich dazu holt, sondern auch eben natürlich auch vielleicht noch weitere Expertise, weil gerade das Stichwort Fortbildung von dem DSB ist ja, kann ja eine Vollzeitaufgabe sein. Da passiert ja einfach unglaublich viel. Es ist super komplex, ganz viele Bereiche, die das betrifft. Und das kann ja auch echt eine Riesenherausforderung sein.
Und gar nicht auch nur vom Know-how gedacht, sondern auch von den Kapazitäten. Also das haben wir auch ganz oft, dass es dann mal heißt, so, wir haben jetzt in einem halben Jahr super viele neue Projekte laufen, deshalb brauchen wir jetzt einfach mal mehr Ressourcen, überhaupt was machen zu können. Und das kann man natürlich dann auch durch externe zusteuern. Aber auch das, ne, das können externe durch Unterstützung oder durch ein Team machen, aber das könnte natürlich auch genauso ein Interner sein, der sich da Beratung dazu holt. Ja.
Ach, wir sind eine glückliche Familie.
Ach, wie schön.
Alles, schön. Alles ja. Für den Datenschutz. So, oh, ich habe es mal wieder gesagt, das hat schon seit vielen Folgen, habe ich das nicht sagen können. Super, ich bin ganz glücklich. Voll die schöne Folge. Also, ich habe den Eindruck, wir haben eigentlich alles, also eigentlich alles irgendwo ein bisschen abgefrühstückt. Habt ihr das Gefühl, irgendein Argument ist überhaupt noch nicht gehört worden?
Nee.
Ihr seht auch ganz zufrieden aus, habe ich den Eindruck.
Also ich bin der Meinung, Unternehmen sollten sich einen internen und oder externen Datenschutzbeauftragten holen.
Natürlich.
Ein interner, der durch einen externen vertreten wird oder umgekehrt.
Genau. Man weiß es.
Geht ja auch.
Auf jeden Fall einen Datenschutzbeauftragten. Da können wir uns drauf einigen.
Mehrere. Okay, verstehe ich. Also und warte mal, und diese neu geschaffene Twitter-Rolle, die du schon beschrieben hast, also eigentlich als Optimum, habe ich verstanden. Okay.
Ja,
okay. Was für ein Schlusswort. Wie immer freuen wir uns auf eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast ab oder natürlich auch immer gerne bei Spotify. Empfehlt uns gern weiter an andere interessierte Hörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen bereits schon die nächste Folge. Es bleibt also spannend. Ansonsten findet ihr detaillierte Infos zum Datenschutz auf unserem Blog unter www.dr-datenschutz.de und für alle, die etwas weniger Zeichen verarbeiten können, findet ihr uns bei Twitter unter Dr. Datenschutz. Dann würde ich einmal schon mal sagen, vielen Dank, Nils, dass du da warst. Eine sehr schöne Folge. Vielen Dank.
Ja, ebenso. Vielen Dank und alles Gute. Tschüss.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.